Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Schon seit einiger Zeit hat Papst Franziskus Andeutungen gemacht über eine Friedensmission für die Ukraine, die er plant, ohne genau zu sagen, was er damit meint. Jetzt hat er es etwas konkretisiert. Er hat den Erzbischof von Bologna und Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, zum Leiter ernannt einer Friedensmission mit dem Ziel, vermitteln zwischen Kiew und Moskau. Wie genau die Vermittlung dann aussehen soll, das hat der Papst aber noch nicht gesagt. Zumindest ist der Vatikan in der modernen Welt selbst nicht mehr Protagonist von machtpolitischen Konflikten innerhalb Europas und er gilt vielen daher als eine Art ehrlicher Makler ohne eigene Machtinteressen. Welche Aussichten hat tatsächlich ein Papst als Friedensstifter? Darüber spreche ich mit dem katholischen Theologen, Priester und Kirchenhistoriker Stefan Samerski, der zum Thema vor einigen Jahren eine Schrift veröffentlicht hat mit eben diesem Titel Päpste als Friedensvermittler. Herr Samerski, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Wenn Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt es nicht schaffen, diesen Krieg zu beenden, und zwar beenden auf eine Art, die den Angreifer nicht belohnt und den Angegriffenen nicht benachteiligt, warum kann ein Papst oder eine päpstliche Friedensmission vielleicht schaffen, was kein anderer schafft? Was glauben Sie?
Der Versuch ist es auf alle Fälle wert. Einer der vornehmsten Aufgaben des Papstes ist ja, den Frieden zu befördern und den Frieden zu vermitteln. Das hat in der Vergangenheit zum Teil sehr gut geklappt. Wenn wir an Ende der 70er Jahre denken, da gab es also einen militärisch eskalierenden Konflikt in Südamerika zwischen Chile und Argentinien. Und da hat der Papst in Geheimdiplomatie, darauf möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen, in Geheimdiplomatie wirklich diese Eskalation abgewendet, sodass es nicht zu einem Krieg gekommen ist. Der Papst als ehrlicher Makler, der ja eigentlich gar keine Aktien da im Geschäft hat, ist natürlich da eine Persönlichkeit, die zwischen zwei katholischen Staaten eigentlich relativ gut vermitteln konnte. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, dass möglichst nichts nach außen dringt. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Es wird sehr viel von Frieden gesprochen. Das ist auch gut so. Viele bieten sich an, auch religiöse Oberhäupter den Frieden zu vermitteln, darunter auch der Papst. Allerdings, wenn man wirklich in die Geschichte hineinschaut, auch im Ersten Weltkrieg gab es also auch eine päpstliche Friedensvermittlung, die eigentlich nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Also diese Mission des Papstes im August 1917. Das war also auch völlig im Geheimen abgelaufen und sogar in der Weimarer Republik, also 1921, 22, gab es dann große Konflikte eigentlich zwischen dem Heiligen Stuhl und Deutschland, dass man diese Friedensinitiative plötzlich, nachdem ja alles vorbei gewesen ist, dann öffentlich gemacht hat. Also man erreicht viel mehr, wenn man sozusagen nicht viel Aufhebens davon macht und die Geheimdiplomatie pflegt.
Und das, was jetzt gerade passiert, also wir haben jetzt einen päpstlichen Gesandten für diese Friedensmission. Mehr wissen wir aber noch nicht darüber. Wir wissen auch nicht ganz genau, was er eigentlich tun soll. Ist das dann Geheimdiplomatie? Hat es deswegen Aussicht auf Erfolg oder das gerade nicht, weil eben doch was schon herauskommt?
Na, wenn Sie mich fragen, sind Sie genauso informiert wie ich. Also es hängt jetzt natürlich ganz hoch, dass man also einen Kardinal, einen italienischen Kardinal, Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, also wirklich eine prominente Größe eigentlich, die auch sehr viel zu tun hat, dafür ausersieht. Das weckt natürlich große Hoffnung. Und das weckt natürlich auch gleich bei den Protagonisten, also in Moskau wie in Kiew, Erwartungen beziehungsweise hat ja auch schon Reaktionen hervorgerufen. Also Präsident Zelensky hat also schon mal sehr vorsichtig oder fast schon unvorsichtig abgewunken und gesagt, also man müsse sich erst für die Positionen der Ukraine positiv aussprechen und dass dann hätte so eine Friedensinitiative, die jetzt ja praktisch in aller Munde ist, eigentlich Erfolg.
Sie haben jetzt den Präsidenten Zelensky angesprochen. Er hat sich ja im Prinzip schon insofern geäußert, wir wollen eigentlich gar keinen Vermittler, wir brauchen keinen Vermittler, hat er gesagt, wir brauchen einen gerechten Frieden. Kann dann der Papst weiterhin ehrlicher Makler sein, wenn sozusagen die eine Seite den Vermittler gar nicht will und der Papst sich, wenn man es scharf formulieren möchte, in gewisser Weise darüber hinwegsetzt?
Nun, da gab es im Nachhinein ja doch gewisse Irritationen. Also das, was von dem Gespräch, das ja auch eigentlich unter vier Augen stattgefunden hatte zwischen dem Papst und dem Präsident Zelensky, da gab es ja verschiedene Statements. Also das, was von Zelensky kolportiert wurde, war doch relativ negativ. Mhm. Ein paar Tage später hat ja der ukrainische Botschafter nochmal sich dazu geäußert und gemeint, das Gespräch war eigentlich sehr positiv und Zelensky würde das eigentlich begrüßen, wenn der Papst sich da einschalten würde. Man muss natürlich sich auch überlegen, zu welchem Ziel, zu welchem Zweck sich der Papst als Friedensvermittler einschalten kann und einschalten soll. Also Frieden heißt ja jetzt nicht unbedingt das Schweigen der Waffen bzw. das Ende der Kriegshandlung. Das wäre natürlich absolut wünschenswert, dass der Papst sozusagen da seinen Einfluss oder seine Möglichkeiten ausspielt. Aber ich denke, diese Friedensinitiative, die ja nun wirklich auch öffentlich ist und öffentlich diskutiert wird, hätte vielleicht auch einen Effekt, sagen wir mal, auf etwas niederschwelligerer Ebene, beispielsweise Gefangenenaustausch oder die viel diskutierte Rückführung von ukrainischen Kindern aus Russland. Also gerade bei dieser humanitären Frage, wo es ja auch um Verhandlungen geht und um einen ehrlichen Makler, der sowas in die Wege leitet, da denke ich, ist der Papst sicherlich eine Größe und hat ein Potenzial, das man unbedingt ernst nehmen und ausschöpfen sollte.
Jetzt hat der Papst ja immer mal wieder angedeutet, dass er sich treffen wolle mit dem Moskauer Patriarchen Kirill. Vor wenigen Tagen erst gab es noch ein Treffen von Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen, also des Weltkirchenrates, mit Kirill. Und da habe ich mich gefragt, wie zielführend ist so ein Besuch bei eben diesem Moskauer Patriarchen, der den Krieg ja weiterhin unterstützt, mit theologischem Vokabular zwar irgendwie, aber doch eigentlich auf der Linie der Propaganda des Kremls. Wie zielführend ist das?
Ja, diese Besuche in Kiew, das wird jetzt auch diskutiert, und in Moskau haben natürlich immer eine große Außenwirkung und wecken natürlich Riesenerwartungen. Ich halte das aber in der Sache nicht unbedingt für zielführend. Also wir haben ja auch schon gehört, dass eigentlich die Aussicht, dass der Papst nach Moskau eingeladen würde, doch mehr oder weniger gegen Null geht. Und Kyrill hat ja letztes Jahr auch ein Treffen dieser beiden Kirchenoberhäupter eigentlich platzen lassen, sodass ich mal sagen würde, das wäre eigentlich eine große PR-Aktion, aber in der Sache würde das jetzt den Frieden und humanitäre Maßnahmen wohl nicht groß voranbringen. Da erreicht man sicherlich viel mehr vielleicht auch auf unterer Ebene, beziehungsweise im gegenseitigen Gespräch, aber unter dem Siegel der Verschwiegenheit.
Jetzt haben Sie ja gerade zu Beginn ein Beispiel genannt, wo päpstliche Vermittlungen zum Erfolg geführt hat. Da waren es, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei katholisch geprägte Gesellschaften. Jetzt haben wir zwei Gesellschaften, die sind nicht katholisch geprägt. Es gibt zwar in der Ukraine katholische Christen, aber natürlich sind sowohl Russland als auch die Ukraine christlich-orthodox geprägte Gesellschaften. Ändert das, was der Papst tun kann? Oder der Vatikan?
Ja, wir haben eigentlich tragischerweise durch diesen Überfall auf die Ukraine quasi wieder so einen alten Ost-West-Konflikt. Man hat ja fast, und es ist ja auch viel thematisiert worden, als ob der Kalte Krieg wieder aufflammen würde. Dadurch hätten wir natürlich, wenn man das rein religiös mal betrachtet oder da konfessionell, haben wir natürlich dann auch, was sich im Moment jetzt auch ja medial zum Teil auch äußert, so eine Gemengelage zwischen Ost- und Westkirche, also zwischen Orthodoxie und lateinischem Christentum. Also, und da ist natürlich, wäre natürlich von großem Vorteil, wenn der Papst mit der Orthodoxie und da gerade mit Kyrill, sagen wir mal so, im Reinen wäre. Aber seit dieser russischen Invasion in der Ukraine gehen ja eher die Wege auseinander. Man sieht viel eher ein Zusammengehen oder ein größeres Zusammenkommen oder eine größere Annäherung zwischen den westlichen protestantischen Kirchen, die im Weltkirchenrat vertreten sind, und der Orthodoxie, die natürlich dominant sind in der östlichen Hälfte Europas.
Jetzt wurde dem Papst ja vorgeworfen in den vergangenen Monaten, mal mehr, mal weniger offen, dass er den russischen Präsidenten, aber eben auch den Moskauer Patriarchen eher vorsichtig kritisiert hatte. Und es gibt einige, die sich doch deutlich schärfere Worte erhofft hatten von Papst Franziskus. Macht der Papst sich damit sozusagen unmöglich oder ist sozusagen so eine, ich nenne es jetzt mal sanfte Kritik, Voraussetzung dafür, dass so eine Friedensinitiative von Seiten des Vatikan nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist?
Ich würde das auch so sagen. Also wenn Sie sich die Haltung des Heiligen Stuhls im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, auch bei anderen militärischen Konflikten, denken Sie an die Falklandkrise, ansehen, da hat der Papst sich immer vornehm zurückgehalten. Das ist keine Unparteilichkeit, sondern eigentlich eine Neutralität. Das heißt, er kommt eigentlich nur deswegen als ehrlicher Makler in Frage während des Konflikts, beziehungsweise kurz danach, wenn es dann um konkrete Friedensverhandlungen gehen könnte. wenn er sich wirklich draußen hält, wenn er also für keine Seite Partei ergreift. Das ist im Zweiten Weltkrieg schon 1939 schon geschehen. Er wurde sowohl von den Polen, als die Deutschen dann Polen überfallen haben, als auch von Hitler Deutschland aufgefordert, doch hier klar Stellung zu beziehen und die jeweils andere Seite zu verurteilen. Das ist in jedem Krieg so gewesen, dass man den Papst als moralische Autorität gern auf seine Seite hat, die man dann auch sozusagen instrumentalisieren kann in den Medien, also in der Öffentlichkeit. Also da ist sicherlich Franziskus gut beraten, Zurückhaltung zu wahren. Er ist ja eigentlich im Laufe dieser vergangenen 15 Monate, die ja der Krieg währt, eigentlich immer deutlicher geworden. Anfangs war er nur ganz zurückhaltend und mittlerweile spricht er ja schon von Invasion. Und das ist ja schon eigentlich aus unserer Sicht ein Fortschritt. Aber er muss natürlich aufpassen, dass er es damit nicht mit der russischen Seite vollends verdirbt, sodass er überhaupt nicht mehr für Friedensgespräche oder auch humanitäre Maßnahmen in Frage kommt.
Jetzt haben Sie im Laufe des Gesprächs diverse historische Beispiele schon genannt. Und Sie haben genannt, manches war von Erfolg gekrönt, manches war nicht von Erfolg gekrönt. Wenn Sie mal versuchen, es zusammen in der Zusammenschau zu überblicken, was ist ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg? Wobei Erfolg, ist mir auch klar, natürlich ein sehr weiter Begriff in dem Fall ist.
Ja, das eine ist eben die Geheimdiplomatie, die zwar immer in unseren westlichen Demokratien gescholten wird als mangelnde Transparenz, aber nur so ist es eigentlich möglich, dass man auf einer vertrauensbildenden Maßnahme vorankommt und humanitäre Maßnahmen aushandelt, beziehungsweise einen Waffenstillstand oder am Ende sogar einem Frieden näherkommt. Das ist das eine. Also diese absolute Diskretion von allen drei Partnern oder diejenigen, die da involviert sind. Und das andere ist natürlich diese Neutralität, die man in der ganzen Konfliktzeit durchhalten muss, auch wenn das natürlich enorm schwer fällt und weil man sich dadurch natürlich von beiden Seiten Kritik auf den Hals zieht. Und natürlich Umsicht und große Intelligenz und diplomatisches Geschick, hier die entsprechenden Karten zu ziehen, beziehungsweise sich wirklich als ehrlichen Makler zu bewähren.
Glauben Sie denn, dass Papst Franziskus, der ja auch dafür bekannt ist, dass er manchmal etwas spontan, forsch auftritt, dass der da das Zeug zu hat?
Nun, Franziskus ist ja nicht der einzige im Vatikan. Er hat einen sehr befähigten Diplomaten als Kardinalstaatssekretär, der ja nicht nur die Feinarbeit leistet, sondern gerade den ganzen diplomatischen Apparat des Heiligen Stuhls dirigiert. Und darüber hinaus gibt es natürlich in den verschiedenen Abteilungen des Heiligen Stuhls, also meinetwegen gerade die Ostkirchen, sind ja hier gefragt. Diese Leute sind natürlich hochbefähigte Experten, die bei solchen Missionen oder bei solchen Vorstößen oder Versuchen zu Rate gezogen werden, beziehungsweise dann als Protagonisten sozusagen in den Ring geschickt werden.
Kann der Papst Frieden stiften? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem katholischen Theologen, Priester und Kirchenhistoriker Stefan Somerski.